Wenn wir von Yogatherapie sprechen, sind dann alle anderen Yoga-Richtungen nicht therapeutisch? Dieser Frage möchte ich heute nachgehen und ich möchte dir zeigen, wann Asanas wirklich sinnvoll sind, wie wir Schmerz richtig beurteilen können, wie wir mit Einschränkungen und übermäßiger Beweglichkeit umgehen können, was der Unterschied ist zwischen aktiver und passiver Beweglichkeit und je größer der Abstand zwischen diesen beiden Beweglichkeitsstufen ist, was dann mit dem Körper passiert bzw. welches Risiko dabei steigt, das erkläre ich dir in dieser Folge. Heute bin ich alleine, heute habe ich keinen Gast, deswegen wird es umso knackiger und spannender. Und willst auch du weiterhin so tolle und spannende Folgen hören oder sehen, dann abonniere gerne Yogatherapie bewegt auf YouTube, Spotify oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Da würde ich mich sehr freuen, wenn du mich dabei unterstützt. Du weißt, es kostet dich keinen Cent, hilft mir aber extrem weiterhin, so spannende Folgen zu produzieren. Also der Begriff Yoga-Therapie kommt ja im Grunde nicht aus einer speziellen Yoga-Tradition, so wie vielleicht klassische Yoga-Richtungen wie Hatha-Yoga oder aus dem ist ja entstanden Iyengar-Yoga oder Ashtanga-Yoga oder Anusara-Yoga oder ganzen Yoga-Richtungen, die heutzutage ja aus dem Boden sprießen. Denk auch da zum Beispiel an die Rishikesh-Reihe, an Shivananda-Yoga. Die alle stammen aus einer Tradition mit einem Lehrer, der diese Yoga-Richtungen forciert hat und da auch seine Schule gegründet hat, seine Tradition und das weitergegeben hat an viele Schüler und auch an zukünftige Lehrer. Bei der Yoga-Therapie ist es ein bisschen anders. Es gab einen der bekanntesten Yoga-Lehrer im 20. Jahrhundert, das war Krishnamacharya. Der hat begonnen, vor allem ab dem 60. Lebensjahr erst, therapeutischen Einzelunterricht zu geben mit Yoga-Techniken. Also der war einer der Pioniere, die Yoga auch bewusst therapeutisch eingesetzt haben. So, was heißt denn das? Heißt das, dass alle anderen Yoga-Richtungen, alle anderen Serien, alle anderen Asanas und Pranayama und Meditationstechniken dadurch nicht therapeutisch sind? Das klären wir gleich auf. Aber ich möchte vielleicht auf diesen Ursprungsgedanken des Einzel-, des One-to-One-Unterrichts noch ein bisschen näher eingehen. Das ist eigentlich dieses Hauptmerkmal, das uns unterscheidet in der Yoga-Therapie von, ja, ich sage jetzt mal, klassischen, gewohnten Yoga-Richtungen. Denn natürlich ist Yoga per se therapeutisch, weil es wirkt auf den Körper, es wirkt auf den Geist. Die Werkzeuge, die Tools, die in der Philosophie beschrieben sind, die uns mitgegeben werden, die Schriften, die uns hinterlassen wurden, die Patanjali-Yoga-Sutren, beinhalten alle Werkzeuge, die uns unterstützen sollen, unseren spirituellen, aber auch unsere körperliche und insgesamt auch unsere geistige Weiterentwicklung voranzutreiben. Und das eine geht ja Hand in Hand auch mit dem anderen. Also können ja auch Asana-Techniken oder gewisse Serien einen therapeutischen Effekt auch in anderen Yoga-Traditionen haben. Die Frage ist immer nur, und das ist jetzt der ganz große Unterschied, wann setze ich was, bei wem und wie ein? Und dafür muss ich verstehen, vor allem wenn wir jetzt den körperlichen Aspekt betrachten, wie denn eigentlich Bewegung in unserem Körper zustande kommt, was eine sinnvolle Bewegung ist und was keine sinnvolle Bewegung ist. Und wenn wir es ganz einfach mal runterbrechen, den Bewegungsapparat, die Organe, die Innenorgane lasse ich jetzt einmal ganz bewusst aus. Aber wenn wir uns das vom Bewegungsapparat ansehen, denn unsere körperlichen Ziele sind ja grundsätzlich, dass wir beweglicher werden oder dass wir kräftiger werden oder dass wir eine bessere Balance bekommen oder dass wir mehr an Flexibilität bekommen. Auch das ist wichtig, dass wir hier Begrifflichkeiten unterscheiden wie Mobilität und Flexibilität. Das ist nicht das Gleiche. Wird oft ein bisschen vermischt und synonym verwendet und sorgt dann leider oft auch für Verwirrung. Also diese Aspekte oder diese Ziele stehen dann schon im Vordergrund. Und um diese Ziele zu erreichen, müssen wir verstehen, erstens, wie komme ich überhaupt dorthin, eine Dehnung, eine Kräftigung, eine Stabilität zu stimulieren und zu verbessern? Ist es überhaupt notwendig, daran zu arbeiten? Und ist es überhaupt notwendig, in allen Bereichen gleichermaßen zu arbeiten? Und so wie ich meine Frage formuliere, wirst du dir jetzt wahrscheinlich schon denken, naja, höchstwahrscheinlich nicht. Denn wenn ihr euch umschaut in Yoga-Klassen oder von mir aus auch in andere Bewegungsklassen, dann sehen wir, dass Menschen mit komplett unterschiedlichen anatomischen Voraussetzungen in diese Klassen kommen. Abgesehen vom Alter, abgesehen von männlich und weiblich, die ja unterschiedliche anatomische Voraussetzungen mitbringen. Denn Frauen sind tendenziell eher beweglicher und mobiler, kommen viel leichter in Dehnungspositionen hinein. Ich erinnere mich da an meine allererste Stunde von mittlerweile ja 26 Jahren, in die ich hineingestolpert bin. Es war eine Ashtanga-Yoga-Stunde, wo damals die gesamte erste Serie, das sind glaube ich weit über 80 Asanas mit vielen Chaturangas dazwischen, also sehr, sehr fordernd. Grundkurse gab es damals noch nicht, das wurde damals unterrichtet. Und da habe ich nur links und rechts geschaut, ich glaube ich war der einzige Mann, vielleicht war noch ein zweiter dort, kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern. Aber die Frauen waren alle wahnsinnig biegsam und waren alle sehr beweglich. Und ich mir gedacht, bitte, was mache ich jetzt? Bin ich dann noch doch ein recht junger, sportlicher, gut trainierter Mann? Und die sind alle viel besser gedehnt, viel beweglicher, die kommen in alle Positionen gut hinein und dann ganz am Ende kam irgendwann der Kopfstand, das war dann das Einzige, was ich irgendwie ganz gut zusammengebracht habe und bin dann rausgegangen, abgesehen davon, dass ich einen Muskelkater eine Woche lang hatte und habe mir gedacht, okay, das kann es jetzt eigentlich nicht sein, denn Beweglichkeit ist eigentlich schon wichtig und ich merke auch, die Dehnung hat dem Muskel à la longue auch gut getan. Ich habe das dann weiter verfolgt, dreimal die Woche praktiziert. Und also der körperliche Fortschritt war eigentlich sehr, sehr groß in den ersten Monaten. Die Flexibilität, die Beweglichkeit in den Gelenken, die Spannungsreduktion in den Muskeln und den Faszien war sofort spürbar und hat mir dann auch im Sport, damals vor allem beim Tennisspielen, sehr geholfen, auch besser anzusteuern. Denn das eine ist, dass wir eine Kraft und eine Stabilität besitzen. Viele haben das auch, aber können sie nicht so einsetzen, wie es eigentlich möglich wäre. Das nennt man dann motorische Steuerung von Muskeln. Also, dass ich das Potenzial, was da in mir schlummert, auch für die Bewegungen richtig und sinnvoll einsetzen und anwenden kann. Und all das hat mir geholfen, meinen Körper und Bewegungen besser zu verstehen. Natürlich dann insgesamt auch mit dem Medizinstudium, mit dem Anatomiestudium, habe mir dann die ganzen Asanas hergenommen, habe die einfach mal durchleuchtet und habe geschaut, ob das, was da unterrichtet wird, was das eigentlich für einen körperlichen Nutzen hat, was das für einen anatomischen Hintergedanken hat. Und dann bin ich draufgekommen bei vielen Asanas, die da so unterrichtet werden, dass hier vor allem ja sehr viel Dehnungen, sehr viel Flexibilität geübt wird, also sehr viel Mobilität müsste man ja eigentlich sagen, denn der Unterschied zwischen Mobilität und Flexibilität ist ja, im Grunde sind diese Wörter aus dem Englischen ins Deutsche eingegliedert worden und werden oft für Beweglichkeit verwendet. Das Ausmaß der Beweglichkeit wird aber im Grunde durch die gesamte Schwingungsbreite des Körpers definiert und im engeren sportmotorischen Sinne, also all das, was wir mit unseren Muskeln, Gelenken an Bewegung ausführen können. Und diese Beweglichkeit ist natürlich einerseits durch eben die Dehnbarkeit der Muskulatur, durch die Beweglichkeit der Gelenke beeinflusst. Da spielen natürlich auch Dinge hinein wie Schmerzen. Habe ich Schmerzen oder habe ich Einschränkungen oder habe ich Abnutzungen oder habe ich ein strukturelles Problem, ist meine Beweglichkeit logischerweise eingeschränkt. Aber auch durch äußere Faktoren kann sie eingeschränkt sein oder beeinflusst sein. Denken wir jetzt an wärmere Temperaturen oder denken wir auch an die Tageszeit. Am Abend sind wir einfach beweglicher. Also wenn wir gleich nach dem Aufstehen in der Früh Übungen machen oder wenn wir zum Beispiel im Wasser uns bewegen wollen, dann sind wir auch da gehemmt. Also es gibt viele Einflussfaktoren, die damit hineinwirken. Und da müssen wir noch unterscheiden zwischen dieser aktiven und der passiven Beweglichkeit. Denn die aktive Beweglichkeit ist grundsätzlich die Bewegung, die ich aus meinem Körper, aus meiner eigenen Muskelanspannung heraus durchführen und halten kann. Also denk mal klassischerweise an den Krieger oder an den Held 1, Virabhadrasana. Ich steige mit einem Bein nach vorne, ich kann das Bein beugen, ich kann den Oberkörper aufrichten, ich kann den hinteren Fuß leicht ausdrehen, ich kann meine Arme nach oben strecken, ich kann die Hüfte zur Mitte zentrieren und kann aus eigener Muskelspannung heraus dieses Asana halten. Die passive Beweglichkeit wäre all das, was von außen darauf einwirkt. Eben, das wäre zum Beispiel die Wärme. Also wenn wir jetzt bei 30 oder über 30 Grad Asana-Praxis machen würden, sind wir in einer Vorbeuge flexibler als vielleicht um 5 Uhr in der Früh bei 10 Grad Außentemperatur. Oder wenn ich ein Adjustment bekomme, in Paschimottanasana in einer Vorbeuge bin und bekomme ein Adjustment, da tiefer hineinzubekommen. Und wir wissen aus vielen Studien, dass dieser Gap zwischen aktiver und passiver Beweglichkeit, dieser Abstand zwischen diesen beiden Beweglichkeitsmöglichkeiten, je größer der ist, desto größer ist auch das Verletzungsrisiko in der Asana-Praxis. Und das heißt für mich, dass es oft sinnvoller ist, und das versuche ich auch meinen Schülern ein bisschen zu vermitteln, dass wir es selbst schaffen, in diese Positionen, in diese Bewegungen, in diese Asanas selbst hineinzukommen, als permanent irgendwie eine äußere Unterstützung bekommen. Das müssen jetzt nicht immer unbedingt Adjustments sein. Eine äußere Unterstützung können auch Hilfsmittel, Props sein. Das kann ein Block sein, das kann ein Stuhl sein, das können Gurte sein, die grundsätzlich absolut ihre Berechtigung haben und da und dort auch hilfreich sind. Aber wenn ich selbst nicht diesen Weg in diese Bewegung, in diese Position hinein aktiv ausführen kann, sondern immer dies mit Unterstützung machen muss, dann wird es mir auch nicht gelingen, erstens diese Bewegung zu verstehen und dann ist der Körper höchstwahrscheinlich auch noch nicht ganz bereit dafür. Denn wir haben auch Bänder, wir haben Fasziengewebe, wir haben gewisse auch genetische Prädispositionen, also Veranlagungen dafür, wie beweglich wir sind, von Haus aus nicht beweglich sind. Also ich selbst zum Beispiel äußerst unbeweglich von Haus aus, habe sehr viel Yoga in meinen 20ern gemacht, also vor allem Power-Yoga, was mir geholfen hat, relativ schnell, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber doch ein gewisses Maß an Beweglichkeit zu bekommen. Ich habe es vorhin gesagt, Frauen tendieren dazu eher, besser beweglich zu sein, weil auch die Bänder ein bisschen laxer sind, was wir auch in der Schwangerschaft hormonell bedingt sehen, dass die Bänder noch ein bisschen laxer werden, damit das Baby ja auch leichter auf die Welt kommen kann. Die Gelenke sind grundsätzlich laxer und beweglicher. Hat natürlich den Vorteil, dass sie auch besser gedehnt sind. Hat aber den Nachteil, dass sie dann eher eine Hypermobilität auch leicht hineinkommen, also ein Übermaß an Beweglichkeit in gewissen Gelenken, was aufs Erste hingesehen eher als Vorteil erscheint. Es fühlt sich ja nicht unangenehm an. Ich vergleiche das oft mit dem Bluthochdruck. Also die Hypermobilität ist quasi der Bluthochdruck des Bewegungsapparates, weil eine lange Zeit ist es total in Ordnung, ist vielleicht sogar ist nicht spürbar, ich habe keine Symptome. Aber irgendwann geht die Hypermobilität, wenn mir dieses Gegengewicht der Kraft, der Stabilität, dieser Gelenks- und Bewegungskontrolle fehlt, relativ rasch in eine funktionelle Instabilität über. Was heißt das? Das ist dann eine schmerzhafte Bewegungseinschränkung im betroffenen Gelenk. Sehr häufig sehen wir das in der Lendenwirbelsäule, übermäßiges Hohlkreuz. Sehr häufig im Yoga, aber auch im Kniegelenk, dieses Durchdrücken der Knie. Aber im Grunde ist es in allen Gelenken theoretisch möglich. Bei den Männern, und das ist immer nur eine Tendenz, also es trifft natürlich nicht immer auf alle Frauen oder auf alle Männer zu, aber bei einem Großteil der Männer ist es schon so, dass sie sich leichter tun mit Kräftigungsübungen. Also ich war damals sehr froh, Kopfstand, Balance, Kräftigung, Unterarm, Stand, das ganze Gewicht halten, Chaturanga, Liegestützpositionen. Also wenn man ein bisschen trainiert ist, hat man da einfach einen gewissen Vorteil. Und Männer trainieren ja interessanterweise auch viel lieber den Oberkörper oder vor allem die Schultern und die Arme in der Kräftigung als Frauen. Frauen tendieren dazu eher gerne den Bauch und die Taille und das Gesäß und die Beine zu trainieren, haben auch ein bisschen ein anderes Ziel mit Krafttraining als Männer. Und eigentlich wäre es gut, wenn die Männer auch Beine mal trainieren oder auch Core vermehrt trainieren, also das auch ein bisschen ausgewogener gestalten und die Frauen auch im Oberkörper trainieren, Schultern und Arme. Da ist oft ein bisschen, entweder die Lust nicht so da oder auch nicht ganz das Ziel da oder das Verständnis dafür da, wo soll es denn eigentlich hingehen. Manchmal ist sogar die Angst da, ja, ich bekomme zu dicke Oberarme. So schnell baut sich aber ein Muskel nicht auf. Und da wäre es einfach gut, auch hier eine Ausgewogenheit zu haben für die Kraftverteilung im Körper. Also Männer neigen dazu, eher mit Kraft besser umgehen zu können, was wiederum natürlich den Nachteil hat, wenn ich kräftige spanne ich an. Wenn ich anspannen Muskel oder auch das Fasziengewebe, das natürlich dadurch Spannung bekommt, dann verkürzt sich natürlich die Muskulatur. Das heißt, in weiterer Folge, zu viel Krafttraining oder nur Krafttraining würde zu viel Spannung führen. Habe ich vielleicht sogar eine Region in meinem Körper, die gerade unter massiver Spannung steht oder die sogar schmerzhaft ist, und jetzt kommen wir gleich zu einem wichtigen Punkt, wie wir mit Schmerzen im Yoga umgehen, dann kann das dazu führen, dass sich diese Spannung potenziert und der Schmerz nicht besser wird, sondern weniger wird. Und da habe ich eine ganz interessante, ja, das war eigentlich so eine Eigenstudie, die ich gemacht habe, weil eine Zeit lang war so Krafttraining mit Gewicht bei Rückenschmerzen sehr en vogue. Und da sind viele Patienten, die dann nachher zu mir gekommen sind, mit Rückenschmerzen, sind zu diesem Krafttraining mit den Gewichten gelaufen. Und ich habe dann so eine Stricherliste geführt in meiner Arztpraxis und so wirklich im Schnitt, jeder Zweite hat gesagt, ja, hat mir geholfen, Schmerzen weniger oder weg. Und jeder andere Zweite hat gesagt, Schmerzen mehr geworden. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich komisch, weil die haben ja eigentlich alle mehr oder weniger das gleiche gemacht, haben mehr oder weniger die gleichen Beschwerden gehabt, funktionelle Rückenschmerzen, also nicht aufgrund einer strukturellen Ursache, wie ein Bandscheibenvorfall, einer Arthrose, wie einer Einengung im Wirbelkanal, etc., etc., sondern muskuläre und fasziale Spannung. Und dann habe ich ein bisschen genauer nachgefragt und bin draufgekommen, dass jene, die Krafttraining gemacht haben bei Rückenschmerzen und die Schmerzen dann besser geworden sind oder sogar weggegangen sind, das in schmerzfreien Intervallen gemacht haben. Also sie hatten gerade zu dem Zeitpunkt keine Beschwerden. Das waren zwar chronische Schmerzen, die immer wieder gekommen sind, aber während sie Krafttraining gemacht haben, waren sie eigentlich beschwerdefrei in dem Moment. Und all jene, wo es schlechter geworden ist, hatten in dieser Situation Schmerzen, und diese Spannungspotenzierung hat dazu geführt, dass auch der Schmerz sich eigentlich vermehrt hat. Und grundsätzlich ist das auch sehr logisch, denn wir müssen zuerst die Spannung in einem Milieu reduzieren, das eben unter massiver Spannung steht. Und Schmerz ist ja eigentlich das fortleitende Signal, ein Schutzfaktor des Körpers, Stopp hier zu sagen und nicht noch mehr hineinzugehen, eine Pause zu machen, die Spannung zu reduzieren. Und das gelingt uns am besten mit Asanas, vor allem bei denen Dehnungs- und Mobilisationsbewegungen ausgeführt werden. Das müssen wir verstehen. Und Kräftigungs- und Stabilitätsübungen brauchen wir vor allem dann in schmerzfreien Phasen beziehungsweise in bestimmten Regionen. In meinen Kursen erkläre ich das eigentlich auch ganz gut an diesem Stabilitäts-Mobilitätskonzept, wo wir die Gelenke von unten bis oben durchgehen und sehen, dass Muster für, also das wie ein Muster ist, wo sich die Stabilität und die Mobilität als Hauptkriterium für die Gelenke abwechselt. Ja, und wenn dieses Muster durchbrochen ist, dann führt das in den allermeisten Fällen zu Problemen. Und dann müssen wir natürlich noch unterscheiden Schmerz und Schmerz. Das ist ja nicht immer das Gleiche. Da ist ganz wichtig, vor allem in der Yoga-Praxis oder wenn ihr auch selbst unterrichtet, mal zu erkennen bei euch oder bei euren Schülern, was ist denn das für eine Art von Schmerz? Es gibt ja dieses geflügelte Wort, das sehr häufig gerade im Yoga verwendet wird, des Dehnungsschmerzes. Der Dehnungsschmerz ist im Grunde das, was ich spüre in einem Muskel oder in einer Muskelgruppe, wenn ich in einem Asana bin, wo ich eine Dehnung ausführe und dann nehme eine klassische Vorbeuge, Uttanasana oder Paschimottanasana im Sitzen und die einseitige Vorbeuge, werde ich auf der Beinrückseite in den allermeisten Fällen, wenn ich nicht sehr, sehr mobil und flexibel bin, eine Dehnung wahrnehmen. Und das ist eigentlich fast das bessere Wort, die Wahrnehmung einer Dehnung in einem gewissen Muskelbereich. Es ist eigentlich kein Schmerz, sondern es ist ein Dehnungsgefühl, das gerade noch angenehm ist. Und mit dieser Intensität sollte ich eigentlich auch Yoga praktizieren. Und da sind wir schon beim therapeutischen Effekt oder beim therapeutischen Grundgedanken, dass ich da vor allem in Asanas hineingehe und dort dehne, wo ich eine Spannungsreduktion haben möchte. Dort, wo ich vielleicht auch sehr stark verkürzt bin. Dort, wo ich vielleicht auch einen Seitenunterschied feststelle. Wenn ich jetzt in der Vorbeuge locker mit den Fingern zu den Zehen greifen kann und keine Beschwerden im Rücken habe, keine Beschwerden in den Beinen, auf der Beinrückseite habe, dann brauche ich dieses Asana auch nicht in meine Yoga-Praxis integrieren. Denn warum sollte ich dort noch beweglicher werden? Das bringt mir keinen Vorteil. Das bringt mich maximal in eine Hypermobilität hinein. Also da wäre es sinnvoll, mal zu schauen, ob wir hier mehr kräftigen. Wenn wir uns den Oberschenkel, jetzt den vorderen Oberschenkel, als klassisches Beispiel ansehen, dann ist es der Quadrizeps. Es kommt aus dem Griechischen, heißt vier Köpfe. Warum? Weil er vier Muskeln beinhaltet. Das sind die drei Vastusmuskeln und der Rectus Femoris. Und die Vastusmuskeln, die drei, haben eher ein Aktivitätsproblem. Also das heißt, die müssen dauernd angefeuert werden, die müssen gekräftigt werden, die müssen angespannt werden, weil sonst ermüden sie relativ rasch. Und der Rectus Femoris hat ein Verkürzungsproblem. Das ist der gerade Anteil vom vorderen Oberschenkel, der ausnahmsweise über zwei Gelenke sogar drüber geht, über die Hüfte und über das Knie. Und alle vier setzen ja dann unterhalb von der Patella, unterhalb von der Kniescheibe am Schienbein an. Und dieser Rectus Femoris, der gerade Anteil, der über alle drei drüber geht, der hat oft ein Verkürzungsproblem. Wanderer berichten oft Schmerzen unterhalb des Knies beim Bergabgehen, interessanterweise. Das ist oft diese Überlastung des Rectus Femoris. Der sollte dann gedehnt werden. Und so wie der Quadrizeps es zeigt, ist es oft wichtig, einen Muskel oder eine Muskelgruppe sowohl zu kräftigen, als auch zu dehnen. Und die Frage ist, wann kräftige ich, wann dehne ich? Das hängt natürlich von unterschiedlichen Beschwerdebildern ab und natürlich, ob ich jetzt gerade einen Schmerz habe oder nicht. Dafür müssen wir auch unterscheiden. Ist es ein Dehnungsschmerz, der noch angenehm ist und wo ich nach Beenden des Asanas das Gefühl habe, okay, es ist jetzt ein bisschen leichter, es ist ein bisschen lockerer. Oder ist es irgendein anderer Schmerz? Andere Schmerzen können sein, neuropathische Schmerzen, können einschießende Schmerzen sein, können brennende Schmerzen sein, können auch entzündliche Schmerzen sein. Also bei entzündlichen Schmerzen müssen wir unbedingt Hände weg von den Übungen, in diesem Bereich zumindest, denn diese Entzündung sollte einmal abheilen und ausheilen, bevor ich dann wieder das Gelenk oder eben diese spezielle Region belaste. Ganz wichtig. Also alle anderen Schmerzen, außer diesen Dehnungsschmerz, der ja eigentlich kein richtiger Schmerz ist, wie wir jetzt wissen, sollten wir eigentlich nicht provozieren. Kommt einer dieser anderen Schmerzen, dann ist es eine Einladung, das mal auch ärztlich abklären zu lassen. Also, sinnvolle Bewegungen sind ganz wichtig, zu schauen, wann ist was für mich oder meine Schüler gut. Und das ist auch etwas, was sich permanent ändert. Das ist nicht in Stein gemeißelt und bleibt für den Rest unseres Lebens gleich. Das wird einem permanenten Wandel unterworfen sein. Und auch der Fokus in eurer Praxis wird sich immer und immer wieder verschieben oder weiterentwickeln. So wie ich früher sehr intensiv Power-Yoga gemacht habe, habe ich dann danach sehr intensiv auch viele Dehnungsübungen gemacht, um mal diese Spannung aus meinem Körper rauszubekommen. Jetzt im Moment ist der Fokus eher auf der Kräftigung, weil ich einfach sehe, dass viele Menschen da wirklich noch Potenzial haben, mehr Kraft, mehr Stabilität, bessere motorische Ansteuerung in ihrem Körper zu erreichen, die uns ja dann im Endeffekt wieder davor schützt, Verletzungen zu haben, Probleme zu bekommen, Schmerzen zu bekommen, Einschränkungen zu bekommen, Arthrosen zu bekommen. Ja, eines der Hauptursachen der Arthrose, also der Abnutzung im Knorpel, ist nicht, wie wir es seit 70 Jahren hören, die Überlastung. Gut, vor 70, 80 Jahren gab es natürlich auch noch die schweren körperlichen Tätigkeiten, andere Zeit. Heute haben wir die schweren sitzenden Tätigkeiten, die uns natürlich in den Bewegungsmangel ein bisschen treiben und in wenig abwechslungsreiche Bewegung. Das ist das, was der Knorpel und das Gelenk am wenigsten möchte, dass wir gar keine Bewegung machen. Also oft ist falsche Bewegung sogar besser als keine Bewegung, weil wir den Knorpel stimulieren müssen, damit hier permanent auch etwas passiert. Also Bewegungsmangel kann auch und zwar sogar sehr häufig zur Arthrose, zur Abnutzung im Gelenk führen. Das war jetzt ein kurzer Streifzug durch die funktionelle Anatomie, um zu verstehen, wann was eigentlich wirklich sinnvoll ist zu praktizieren und warum jedes Yoga zwar therapeutisch ist, aber nur wenn wir einen bestimmten Ansatz haben, sich dann auch die therapeutische Wirkung individuell. Das ist natürlich schwierig in einer Gruppenstunde. Da muss ich den Fokus ein bisschen anders setzen. Also damit sich das entfalten kann, diese therapeutische Wirkung. Ich kann natürlich jetzt mal eine Rückenklasse anbieten oder eine Klasse für ein bestimmtes Gelenk, für eine Hüfte, für Hüftmobilisation. Wenn aber jetzt jemand wirklich ein ausgeprägtes Beschwerdebild hat, dann muss ich individuell hineingehen und mir das ansehen und auch eine entsprechende individuelle Asana, Pranayama und vielleicht auch Meditationspraxis wählen. Das ist die Yogatherapie und das sind die Möglichkeiten der Yogatherapie, die wir im Einzelunterricht, aber auch teilweise in Gruppenstunden sehr gut einsetzen können. Wir können hier auch Anatomie einfach und verständlich machen für alle, denn Anatomie ist nicht etwas, wo wir jetzt 600 Muskeln auswendig lernen müssen, ist nicht etwas, wo wir jeden Ursprung und jeden Ansatz von jedem Muskel kennen müssen, jeden Knochen im lateinischen Namen kennen müssen, sondern da geht es darum, Bewegungen, die wir vor allem im Yoga ausführen, zu verstehen. Und das ist viel einfacher und viel unkomplizierter, als wir uns das im ersten vorstellen. Ich unterrichte auch selbst immer wieder Anatomie in Yoga-Lehrerausbildung als Gastreferent und weiß, dass die Leute das dann eigentlich ganz gut auch greifen können, mitnehmen und sofort umsetzen können. Das ist im Endeffekt nicht schwer, nicht kompliziert, aber wahnsinnig wichtig, das zu verstehen, damit kein größerer Schaden im Körper passiert, damit wir nicht zu viele Jahre vergeuden mit falschen und oft sinnlosen Bewegungen oder Trainings, sondern unserem Körper möglichst etwas Gutes tun. Und das hat dann natürlich auch positive Effekte für unseren Geist und für unsere gesamte Gesundheit. Und das ist das Ziel. Und wenn du die Anatomie besser verstehen möchtest in den Bewegungen, denn mein Unterricht ist nicht sehr theoretisch, ein paar theoretische Grundlagen brauchen wir natürlich, um da eine Basis zu haben. Aber es ist auch immer wichtig, diese Basis sofort anhand der Praxis, der Asana-Praxis zu verstehen und umsetzen zu können. Dafür gibt's Modul Yoga-Therapie Grundlagen, wo die wichtigsten Asanas und Bewegungen, die es in allen Yoga-Richtungen gibt, verständlich erklärt werden und auch die wichtigsten theoretischen Grundlagen der Anatomie vermittelt werden, auch anhand von Stira Sukham Asanam, was ja schon in den Patanjali Sutren so definiert wurde, dass ein Asana sowohl, und das passt zum Abschluss eigentlich ganz gut, soll zwei Qualitäten haben, sowohl eine gewisse Leichtigkeit als auch eine gewisse Festigkeit. Wenn wir das jetzt auf Anatomie umsetzen, würde das bedeuten eine gewisse Dehnung, eine gewisse Entspannung einerseits und auf der anderen Seite eine gewisse Spannung, aber auch eine gewisse Kraft. Und die ausführliche Ausbildung, die große Ausbildung ist die Yoga-Therapie-Ausbildung. Da gibt es für dich jetzt, wenn du diese Folge hörst, 25% Rabatt. Schauen wir, dass wir gemeinsam sinnvolle Asanas ausführen, eine sinnvolle Yoga-Praxis etablieren. Und ich freue mich auf die nächste Folge, dann wieder mit einem Gast. Bis bald.